Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest wieder aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane, heute den 8. von 14 Abschnitten. Den Ausflug nach Altenbrak im Harz, den Fontane beschreibt, hat er selbst genauso absolviert. Auch den Präzeptor Rodenstein, Hausherr des gleichnamigen Gasthauses, hat er persönlich kennengelernt und in einem Brief an seine Frau auch genau beschrieben. Auch seinen Namen hat er im Roman übernommen. Das Haus gibt es doch heute und es wirbt auch mit Fontane und dem Roman Cécile. Fontane brauchte zum Schreiben die Inspiration durch reale Orte und Menschen. So lässt er die kleine Gesellschaft um die schöne, melancholische Cécile und ihren ältlichen Gatten sowie den jungen, charmanten Ingenieur von Gordon denselben Spaziergang nach Altenbrak absolvieren, den er gemacht hat, und zwar in Begleitung des realen Herrn Rodenstein. Diese Wanderung kann man auch heute nachlaufen.
Nun aber war man oben und sah in die Landschaft hinaus. Was in der Ferne dämmerte, war mehr oder weniger interesselos. Desto freundlicher aber wirkte das ihnen unmittelbar zu Füßen liegende Bild. Erst das Gasthaus, das mit seinem Dächergewirr wirklich an eine mittelalterliche Burg Rodenstein erinnerte. Dann weiter unten der Fluss, über den links abwärts ein schlanker Brückensteg, rechts aufwärts aber eine alte Steinbrücke führte. »Beneidenswerter See«, sagte der Oberst, »König Polykrates auf seines Daches zinnen. Und hoffentlich sagen Sie mit ihm, gestehe, dass ich glücklich bin. Ist es nicht so?« Der Präzeptor wiegte den Kopf hin und her und schwieg, bis er nach einer kleinen Weile sagte, »Naja, mein Herr Oberst, naja, was heißt das? Warum nicht bloß ja? Was fehlt? Ein Mann wie Sie?« Liebling, 5 Meilen in der Runde, gehalten von der Gemeinde, geschätzt von der Behörde. Wie wenige dürfen sich dessen rühmen. Und wenn dann das Jubiläum kommt, das kommt nicht. Warum nicht? Weil ich den Dienst quittiert habe. Wie das? Aber freilich, pardon, ich entsinne mich, Ihr Freund und Verehrer, der Herr Emeritus, hat uns schon in Thale davon erzählt und auch den Grund genannt, der Sie bestimmte Gewissensbedenken, um nicht zu sagen Gewissensbisse. Der Alte lächelte. Naja, Gewissensbisse, das auch. Aber das alles offen gestanden, blieb doch bloß die kleinere Hälfte. Die Hauptsache war, ich wollte dem Ehrentag entgehen. Demselben Ehrentag, dessen der Herr Oberst eben erwähnte. Dem Jubiläum. Aber weshalb? Weil ich der sogenannten Auszeichnung entgehen wollte. Aus Bescheidenheit? Nein, aus Dünkel. Aus Dünkel? Ich bitte Sie, wer geht einer Auszeichnung aus dem Wege? Die wenigsten. Und ich auch nicht. Aber Auszeichnung und Auszeichnung ist ein Unterschied. Ein jeder freut sich seines Lohnes, gewiss. Gewiss. Aber wenn der Lohn kleiner ausfällt, als man ihn verdient hat, oder wenigstens verdient zu haben glaubt, dann freut er nicht mehr, dann kränkt er. Und das war meine Lage. Man wollte mir ein Bändchen geben an meinem Jubiläumstage. Na gut, auch ein Bändchen kann etwas sein, aber das meine harrte, war mir doch zu wenig. Und so machte ich kurzen Prozess und bin ohne Jubiläum, aber Gott sei Dank auch ohne Kränkung und Ärger aus dem Dienst geschieden. Ich weiß wohl, dass man nie recht weiß, was man wert ist. Aber ich weiß auch, dass es die Menschen in der Regel noch weniger wissen. Und handelt es sich gar um ein armes Dorfschulmeisterlein und so geht alles nach Rubrik und Schablone, wonach ich mich nicht behandeln lassen wollte. Von niemandem. Auch nicht von wohlwollenden Vorgesetzten. Und da habe ich demissioniert und dem Affen meiner Eitelkeit sein Zuckerbrot gegeben. Bravo! Sagte der Oberst und reichte dem Alten beide Hände. Sich ein Genüge tun ist die beste Dekoration. Im Letzten ist man immer nur auf sich und sein Eigenbewusstsein angewiesen. Und was andere versäumen, müssen wir für uns selber tun. Das heißt nicht sich überheben, das heißt bloß die Rechnung in Richtigkeit bringen. Und nun erzählen Sie mir von dem Porphyr hier. Ich dachte, der Harz wäre Granit. Aber es ist auch in der Natur so. Mitten aus dem allgemeinen Granit wächst mal ein Stück Porphyr heraus. Da heißt es dann, woher kommt er? Aber es ist eine nutzlose Frage. Er ist eben da. So plauderten sie weiter. Und als sie bei fortgesetztem Gespräch über Altenbrak und die Altenbraker endlich den Zickzackweg wieder abwärts stiegen, bemerkten sie Gordon und die beiden älteren Herren, die von einem Dorfspaziergang heimkehrend eben aus der Talschlucht nach Burg Rothenstein hinaufkletterten, in ihrer Mitte Rosa. Diese begrüßte jetzt der ihr bis in Front des Hauses entgegengehende Saint-Arnaud unter gleichzeitigen scherzhaften Vorwürfen über ihre Fahnenflucht aus Hotel 10 Pfund. Und als man abermals eine Minute später gemeinschaftlich auf die Veranda trat, sah man, wie schon die Vorbereitungen zum Mittagsmahl getroffen und Tisch und Stühle der besseren Aussicht halber bis hart an die Holzpfeiler vorgerückt waren. Weißes Linnen kam und Blumen, zuletzt auch Cécile noch angerötet vom Schlaf, und ehe weitere 10 Minuten um waren, hatte jeder seinen Platz beim Mahl, an dem teilzunehmen der Präzeptor nach einigem Zögern eingewilligt hatte. Er saß zwischen den beiden Damen und zeigte durch Artigkeit und guten Humor, dass er in seiner Jugend eine gute Schule durchgemacht haben musste. Cécile war entzückt und flüsterte Rosa zu: «Tout à fait comme il faut.» Und so war auch das Mahl, das sich gleich mit einer kleinen Überraschung einleitete. Die Frau Präzeptorin hatte nämlich über die vereinbarten Gänge hinaus auch noch für ein Extra Sorge getragen. Für eine Kerbelsuppe, hinsichtlich deren ihr Haushalt ein Renommee hatte. »Ach, Kerbel«, sagte der Oberst, als der Deckel abgenommen wurde, »wenn Sie wüssten, meine liebe Frau Präzeptorin, wie Sie es damit getroffen haben, wenigstens für mich. Meine ganze Jugend steigt dabei wieder vor mir auf. Alle Mittwoch, solange es Kerbel gab, gab es auch Kerbelsuppe. Das war wie Amen in der Kirche. Kerbel und dann Reis und Sosischen. Ich denke, dass es mir heute so schmecken soll wie damals. Aber was trinken wir?« »Cécile, Fräulein Rosa, was soll es sein? Ich gehe bis an die Grenze des Möglichen.« »Also, soweit mein Weinkeller reicht«, lachte der Präzeptor. »Aber mein Herr Oberst, der reicht nicht weit. Ein Trarbacher, ein Zeltinger. Mosel, dir leb ich, Mosel, dir sterb ich. Übrigens das Beste, was ich habe.« »Nein, nein«, unterbrach Cécile, »nicht Wein, nichts Fremdes. Braunschweiger Landesgebäu, nicht wahr, Herr von Gordon?« »Unbedingt«, sagte dieser, »bei solchen Gelegenheiten muss alles seine Lokalfarbe haben. Also sagen wir Braunschweiger Mumme.« So scherzte man weiter, bis man schließlich auf des Präzeptors Vorschlag sich für ein einfaches Blankenburger Bier entschied, das denn auch in Deckelkrügen aufgetragen wurde, jeder Krug mit einer blauen Glasurinschrift. Der Oberst las die seine: »Der Meister hat ein Doppelkinn, hoch lebe die junge Frau Meisterin.« »Ei, ei, mein feins Junggesell, wo will das hinaus? Das herkömmliche Balladentöchterlein bleibt uns diesmal überraschlicherweise vorenthalten, und die Frau Meisterin muss dafür aushelfen. Ein Glück, dass sie jung ist.« In diesem Augenblicke kamen die Schmerlen auf einer mit Zitronenscheiben bunt garnierten Schüssel, und da niemand mit Ausnahme des Emeritus und selbstverständlich auch des Präzeptors mit dem diffizilen Gerichte Bescheid wusste, so ließ man die beiden anfangen und erging sich, als man ziemlich vorsichtig zu folgen begann, in teils schmeichelhaften, teils despektierlichen Vergleichen. Gordon sprach von Whitebait, woran ihn die Schmerlen erinnern sollten, während ihnen der Oberst einfach eine Mittelstellung zwischen Iklei und Sprechstint anwies, allerdings im Tone der Entschuldigung hinzusetzend Olisoaki Malipons. Rosa aber drang auf vollkommene Revozierung, da sie sich die Poesie der Schmerle nicht rauben lassen wolle, dieses herrlichsten aller Fische, den zu besingen sie keinen Augenblick Anstand nehmen würde, wenn ihr die schnöde Tiermalerei zur Kultivierung der sanglichen Schwesterkunst Zeit gelassen hätte. Aber der Herr Emeritus werde gewiss für sie eintreten. Alle Geistlichen wären bekanntermaßen heimliche Dichter, was auch kaum anders sein könne. Denn wer allsonntäglich unter einem Kanzeldeckel mit der Heiligen Geisttaube stehe, für den müsse auch dichterisch notwendig etwas abfallen. Ja, der Emeritus, riefen alle, Lied oder Toast, er mag wählen, aber Verse. Gut, ich bin es zufrieden, sagte der Alte, doch jeder nach seinen Kräften. Über den Leberreim bin ich nie hinausgekommen. Und weil alle Welt einen Leberreim machen kann, auch Fräulein Rosa, trotz der von ihr abgegebenen Erklärungen, so muss es einfach reihum gehen. Das ist Bedingung. Einverstanden, sagte Rosa. Nur muss es streng angefasst werden. Das ist meine Bedingung. Und wer einen falschen Reim macht oder ein Wort gebraucht, das gar nicht existiert, der muss Strafe zahlen oder mit anderen Worten ein Pfand geben. und mit Auslösung«, setzte der Privatgelehrte blinzelnd hinzu, der, wie die meisten Pedanten, etwas von einem Faun hatte. »Mit Auslösung also«, wiederholte Saint-Anneau. »Aber vorher lassen wir die Schüssel noch einmal herumgehen. Das gibt uns dann die höhere Weihe. Nun, Herr Emeritus, commençons!« Und der Emeritus, während er von der Schüssel nahm, rezitierte langsam und bedächtig vor sich hin: »Am Bache stehen, vergiss mal nicht, und drüben steht die Erle, dazwischen blitzt wie Silberschein des Baches Kind die Schmerle.« »Gut, gut«, sagte Rosa. »Nun aber der Herr Oberst.« Und dieser, ohne jedes Besinnen, begann sofort: »Was sollen mir Aland, Blei und Hecht und andere große Kerle? Forelle, ja, das ist mir recht, und doppelt recht die Schmerle.« »Vorzüglich, vorzüglich, mein Kompliment, Herr Oberst, der Emeritus ist geschlagen. Ach, das ewig siegreiche Militär, siegreich auf jedem Gebiete. In neuester Zeit auch, leider, auf dem der Malerei. Doch das sind trübe Betrachtungen, zu trübe für diese heitere Stunde. Fahren wir also fort, Herr von Gordon, lassen Sie sehen, was Sie draußen in Persien gelernt haben. Die Poesie soll ja da zu Hause sein. Ist es nicht so, wie hieß er doch? Ah, ja, Firdusi. Nun also.« Gordon, der eine scherzhafte Fehde zu provozieren wünschte, nahm ohne weiteres Querlen als Reimwort und ließ sich, als dies selbstverständlich beanstandet wurde, zu Behauptungen hinreißen, deren äußerste Fragwürdigkeit noch über die seines Reimes hinausging. »Es gibt keine Querlen«, entschied Rosa. »Was Inkulpat meint, wenn er überhaupt etwas gemeint hat, sind Quirle. Die gibt es. Herr von Gordon, ein Pfand. Und nun Sie, Herr Eginhard. Ich bitte Sie, Sie bei diesem Vornamen, ich möchte fast sagen, im Namen der Poesie nennen zu dürfen.« Eginhard begann, während er vor sich hinstarrte, seine Brillengläser zu putzen. Aber mit einem Male lag etwas Leuchtendes um seine Stirn und er sagte mit einem Anfluge von historischer Würde: »Der kleinste Fürst im Deutschen Reich, das war der Fürst von Werle. Der kleinste Fisch in Bach und Teich ist immer noch die Schmerle.« Rosa bestritt sofort wieder, dass es einen Fürsten von Werle gegeben habe, wobei Cécile sekundierte. Saint-Anneau aber trat nicht nur für den Privatgelehrten ein, sondern setzte sogar mit vieler Feierlichkeit hinzu, dass er sich einer Mésalliance zwischen einem werlischen Fürsten und einer anhaltischen Prinzessin entsinne. Darauf brach er ab und wandte sich an Rosa. »Nun aber Sie, meine Gnädigste.« Diese verneigte sich lächelnd und sagte dann: »Ich finde, die Herren haben sich's schwer gemacht, um es mir leicht zu machen. An dem Zunächstliegenden sind wir vorübergegangen. Entscheiden Sie selbst, ob ich recht habe. Genug, genug der Reimereien auf Schmerlen oder Schmerle. Hoch dreimal unsere schöne Frau, der Perlen schönste Perle.« Dabei erhob sie sich und ging auf Cécile zu, um ihr die Hand zu küssen. Diese litt es aber nicht, sondern umarmte sie mit einem Anflug von Verlegenheit, zugleich sichtlich bewegt durch diese Huldigung einer heiteren und liebenswürdigen Natur. Etwas wie Sentimentalität schien aufkommen zu wollen. Der Präzeptor aber, der kein Freund davon war, stellte den früheren Ton schnell wieder her und unter Vortrag aller möglichen Anekdoten aus seinem eigentümlichen, halb als Kantor und halb als Pastor verbrachten Leben, verging das Mal, das niemand Miene machte, gewaltsam abzukürzen. Endlich aber erhob man sich, und als man in das Tempelchen hinaufstieg, um bei frischer Luft und freier Aussicht den Kaffee zu nehmen, war die Sonne schon im Niedergehen und hing über den Tannen der Berghöhe. Nun sank sie tiefer und durchglühte die Spitzen der Bäume, die momentan im Feuer zu stehen schienen. Alles war schweigend in das herrliche Schauspiel vertieft, und man sah erst wieder auf, als zu fröhlichem Sprechen und Lachen, von dem man nicht recht wusste, woher es kam, allerlei Stimmen laut wurden, die das Echo wecken wollten. Aber es antwortete nicht. Inzwischen waren die vom Dorf her ungesehen und ungekannt Heranziehenden immer näher gekommen, und als sie plötzlich um einen Vorsprung bogen, der sie bis dahin verborgen hatte, bemerkten unsere Freunde, dass es alte Bekannte waren. »Die Turner«, rief Cécile, »sie werden uns noch einmal begrüßen wollen.« und wirklich schlossen sie sich, als sich der Weg wieder zu verbreitern begann, zu Sektionen zusammen und marschierten in festem Tritt und während die Tambors schlugen, auf die Stelle zu, wo die schmale, fast zu Füßen von Burg Rothenstein liegende Holzbrücke nach dem anderen Ufer hinüberführte. Drüben aber nahmen sie nicht Aufstellung en ligne, sondern im Halbkreis und stimmten hier, umleuchtet von dem Licht des hinscheidenden Tages, den Scheffelschen Rothensteiner an. Das war der Herr von Rothenstein, der sprach, dass Gott mir helf. Gibt's nirgends mehr einen Tropfen Wein? Des Nachts um 23:30? Raus da, raus da, raus aus dem Haus da, Herr Wirt, dass Gott mir helf. Unsere hoch oben stehenden Freunde horchten weiter, aber es blieb bei dieser Strophe. Die Turner brachen mitten im Singen ab, lachten und lärmten und konnten sich an ihrem endlos wiederholten »Raus da, aus dem Haus da« kein Genüge tun. Von dem Tempelchen her aber klatschte man jetzt Beifall und der alte, ganz aus dem Häuschen geratene Präzeptor verschwor sich einmal über das andere ein Fass Echtes auflegen und die jungen Leute zu Gaste laden zu wollen. Aber diese, die den Gesang nur im Anblick der Gasthausinschrift »Zum Rothenstein« improvisiert hatten, begnügten sich zum Gegengruß, ihre Mützen zu schwenken und marschierten gleich danach in den Wald hinein und auf Treseburg zu. Eginhard und der Emeritus hatten vor, auf Schloss Rothenstein zu bleiben, um andern Tages einen überaus lohnenden Ausflug erst nach Rübeland und dann in weitem Bogen nach Kloster Michelstein hinzumachen. Die Saint-Danos ihrerseits aber und mit ihnen selbstverständlich auch Gordon waren entschlossen, noch am selben Abende nach Thale zurückzukehren. Ein Blick auf die Bettbestände hatte nämlich der gnädigen Frau schon im Laufe des Nachmittags die nur zu gewisse Gewissheit gegeben, dass von einem Nachtquartier an dieser sonst so reizenden Stelle nicht wohl die Rede sein könne. Was denn auch, als man bei Sonnenuntergang von dem Aussichtstempelchen wieder hinunterstieg, Saint-Arnaud veranlasste, dem Eseljungen die nötigen Befehle zu Sattelung und raschem Aufbruch zukommen zu lassen, während er für sich persönlich ein Pferd aus den alten Braker Beständen erbat. Denn er teile nicht die Passion für Eselreiterei. Dann bitte ich den Herrn Präzeptor, setzte Cecile mit einer ihr sonst nicht eigenen Bestimmtheit hinzu, den Eseljungen überhaupt ablohnen und statt des einen Pferdes drei beschaffen zu wollen. Ei, ei, lachte Saint-Danaud einigermaßen überrascht über diese Bestimmtheit, während der kaum minder verwunderte Gordon in Cecile drang, das Bequemere doch nicht ohne Not aufgeben zu wollen. Aber Cecile blieb fest und sagte, darin finden Sie sich nicht zurecht, Herr von Gordon. Dazu muss man verheiratet sein. Die Männer sitzen ohnehin auf dem hohen Pferd, schlimm genug. Reitet man aber gar noch aus freien Stücken zu Esel neben ihnen her, so sieht es aus wie Gutheißung ihres de haut en bas. Und das darf nicht sein. In dieser Weise stritt man noch eine Weile, bis Gordon in einem ihm treffenden Streifblicke zu lesen glaubte, Tor, um deinetwegen. Eine Viertelstunde später erschienen die Pferde, man nahm Abschied und wandte sich auf die Holzbrücke zu, die die Turner vor ihnen passiert hatten. Im Herankommen aber wahrnehmend, dass die Balken- und Bretterlage viel zu schwach sei, durchritt man den Fluss, von dessen anderem Ufer aus alle drei noch einmal nach Burg Rothenstein hinübergrüßten. Der Weg drüben schlängelte sich zunächst einer Waldhöhe hinauf, bald aber stieg er wieder zur Bode nieder und folgte deren Windungen. Unter den überhängenden Zweigen lag bereits Dämmerung und minutenlang war nichts Lebendes um sie her sichtbar, bis plötzlich in nur geringer Entfernung von ihnen ein schwarzer Vogel aus dem Waldesschatten hervorhüpfte, wenig scheu, ja beinahe dreist, als wollte er ihnen den Weg sperren. Endlich flog er auf, aber freilich nur, um sich 30 Schritte weiter abwärts abermals zu setzen und da selbst dasselbe Spiel zu beginnen. »Eine Schwarzdrossel«, sagte Gordon. »Ein schönes Tier.« »Aber unheimlich«, Saint-Danaud lachte, »meine teure Cecile, du greifst vor, das sind Gefühle, wenn man sich im Walde verirrt hat. Aber dies Stück Romantik wird uns erspart bleiben. Ja, nicht einmal eine regelrechte Gruselnacht, in der man die Hand nicht vor Auge sieht, steht uns bevor, sieh nur, da drüben hängt noch das Abendrot und schon kommt der Mond herauf, als ob er auf Ablösung zöge.« Lass die Schwarzdrossel, sie begleitet uns, weil sie froh ist, Gesellschaft zu finden. Frage nur Herrn von Gordon. Ich möchte doch mehr der gnädigen Frau zustimmen, sagte dieser. Alle Vögel, mit alleiniger Ausnahme der Spatzen, exzellieren in etwas eigentümlich Geheimnisvollem und beschäftigen unsere Fantasie mehr als andere Tiere. Wir leben in einer beständigen Scheu vor ihnen. Und es gibt eigentlich weniges auf der Welt, was mir so viel Respekt einflößte, wie zum Beispiel ein grauer Kakadu. Professoren der Philosophie folgen erst in weiterem Abstand. Und nun gar Storch und Schwalbe. Wer hätte den Mut, einer Schwalbe was zuleide zu tun? Oder einen Storch aus dem Neste zu schießen? Die Menschen sind Heuchler, sagte der Oberst. Heuchler und Pfiffizi zugleich. Sie stellen allemal das in ihren Schutz, was sie nicht brauchen können. Ich habe noch nie von Storchenbraten gehört. Und die gastrosophischen Versuche mit dem ebenfalls gefeiten Schwan sind bis dato regelmäßig gescheitert. Aber Bäckersehnen und Krammetsvögel, sie schmecken viel zu gut, als dass man Veranlassung gehabt hätte, sie heilig zu sprechen. Unter solchem Gespräche war man bis an die Dreseburger Brücke gekommen und sah auf das am anderen Ufer unmittelbar neben dem Fluss hin reizend gelegene Gasthaus zum Weißen Hirsch. Einige der hier aufgestellten Tische hatten Windlichter, die meisten aber begnügten sich mit dem hellen Scheine, den der Mond gab. »Wollen wir hinüber?«, fragte der Oberst. Aber Cecil war dagegen. Der Weg drüben sei doch mutmaßlich derselbe, den sie schon am Vormittage gemacht hätten, und sie habe keine Sehnsucht, noch einmal an Totenrode vorüberzukommen. Also diesseits. Und damit lenkte Saint-Anneau in einen schluchtartigen Weg ein, der in ziemlicher Steile zu dem zwischen Dreseburg und Thale sich ausdehnenden Plateau hinaufstieg. Oben war nichts als Gras und Acker, zwischen denen ein schmaler Weg lief, nur gerade breit genug, um in gleicher Linie nebeneinander bleiben zu können. Die Schatten aller drei fielen vorwärts auf den wie Silber blitzenden Weg, und diesem ihren Schatten ritten sie nach, meist im Schritt. Die Luft ging kalt, und Cecil begann zu frösteln, weshalb ihr Gordon ein Plaid reichte, das er bis dahin über die Kruppe seines Pferdes geschnallt hatte. »Nimm's nur«, sagte Saint-Anneau, »Herr von Gordon wird dich kunstgerecht damit rapieren. Das ist er seinem Clan Gordon schuldig. Und dann haben wir dich als Hochlandserscheinung zwischen uns, Lady Macbeth oder dergleichen. Nur der Reithut fällt aus dem Stil.« Aber Cecil beschränkte sich darauf, zur Eile anzutreiben, und nicht lange, so war eine Wegkreuzung erreicht, von der aus man in Entfernung von wenig mehr als 50 Schritt eines Denkmals ansichtig wurde. »Was ist das?« fragte der Oberst und ritt auf das Denkmal zu, während Gordon und Cecil langsameren Schritts ihren Weg fortsetzten. »Lockt sie's nicht auch?« fragte Cecil mit einem Anfluge von Spott und bitterer Laune. »Saint-Anneau sieht mich frösteln und weiß, dass ich die Minuten zähle. Doch was bedeutet es ihm? Und ist doch sonst voll Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.« »Ja«, sagte sie langsam und gedehnt, und eine Welt von Verneinung lag in diesem Ja. Gordon aber nahm ihre lässig herabhängende Hand und hielt und küsste sie, was sie geschehen ließ. Dann ritten beide schweigend nebeneinander her, bis sich Saint-Anneau ihnen wieder gesellte. »Was war es?« fragte Cecil. »Das Denkmal eines alten Oberforstmeisters. Den hier ein Wilddieb erschossen?« »Nein, weniger sensationell. Er starb ruhig in seinem Bett. Und hieß? Pfeil. Ach, Pfeil? Graf Pfeil? Nein«, lachte Saint-Anneau, »bloß Pfeil. Die Natur hat mitunter ihre demokratischen Launen. Übrigens war er aller Bürgerlichkeit ungeachtet eine große Forstautorität, und einer unserer berühmtesten landwirtschaftlichen Sätze rührt von ihm her. Und welcher, wenn ich fragen darf? Dass die Vermählung von Sumpf und Sand unter Umständen eine besonders feine Kultur schaffe. Sumpf an und für sich sei nicht zu gebrauchen und Sand an und für sich auch nicht. Aber dass der liebe Gott in seinem notorischen Lieblingslande Mark Brandenburg beide dicht nebeneinander gelegt habe, das sei für eben diese Mark natürlich auch für die Menschheit eine besondere Gnade gewesen. Und die ganze preußische Geschichte sei sozusagen aus diesem Gnadenakt hervorgegangen. Da hast du den berühmten Pfeilschen Agrikultursatz, der vielleicht ein bisschen zu geistreich ist. Denn unvermischter Pyritzer Weizacker bleibt schließlich immer das Beste. Jedenfalls besser als die Vermählung von Sumpf und Sand. Aber nun Trab, dass wir warm werden und vorwärts kommen. Und im Fluge ging es weiter über das Plateau hin, abwechselnd an Bäumen und Felszacken und dann wieder an Kreuzwegen und Wegweisern vorüber. An einem stand nach dem Hexentanzplatz und Saint-Arnaud wies darauf hin und sagte, wollen wir ein Contre mitmachen oder bist du für Extratouren? Es klang übermütig und spöttisch und sie bog sich bei seiner Annäherung unwillkürlich zur Seite. Der Oberst aber war in der Laune, sich gehen zu lassen und fuhr in dem einmal angeschlagenen Tone fort. Sieh nur, wie das Mondlicht drüben auf die Felsen fällt. Alles spukhaft, lauter groteske Leiber und Physiognomien. Und ich möchte wetten, alles, was dick ist, heißt Mönch und alles, was dünn ist, heißt Nonne. Wahrhaftig, Herr von Gordon hatte recht, als er den ganzen Harz eine Hexengegend nannte. Gleich danach waren sie bis an den Vorsprung gekommen, von dem aus sich der Plateauweg wieder senkte. Die Pferde wollten in gleicher Pace vorwärts, aber ihre Reiter, überrascht von dem Bilde, das sich vor ihnen auftat, strafften unwillkürlich die Zügel. Unten im Tal von Quedlinburg und der Teufelsmauer her kam im selben Augenblick klappernd und rasselnd der letzte Zug heran. Und das Mondlicht durchleuchtete die weiße Rauchwolke, während vorn zwei Feueraugen blitzten und die Funken der Maschine weithin ins Feld flogen. »Die wilde Jagd«, sagte Saint-Arnaud und nahm die Täte, während Gordon und Cécile folgten. Als sich unsere Reiter eine Viertelstunde später dem Hotel näherten, sahen sie deutlich, dass der letzte Zug viele Gäste gebracht haben musste. Denn der große, nach der Parkwiese hinausgelegene Balkon zeigte noch das bunteste Leben. Alles stand in Licht und in dem Lichte hin und her bewegten sich die Kellner. Einer trug eine große, hochaufgebaute Teemaschine, was zweifellos bedeutete, dass Engländer oder Holländer angekommen sein mussten. »Sieh, Pierre«, sagte Cécile, die sich angesichts dieses lachenden Bildes rasch wieder erheiterte, »das ist hübsch, dass wir noch Leben vorfinden.« Und gleich danach hielten alle drei vor dem Vorbau, hoben sich aus den Sätteln und traten in das Vestibül. Eine Welt von Koffern und Reisetaschen lag hier bunt durcheinander, und als Cécile die Treppe hinaufstieg, tat ihr die Wärme wohl, die die Gasflammen ausstrahlten. »Ich denke, wir nehmen den Tee noch gemeinschaftlich auf dem Balkon. Nicht wahr, Herr von Gordon?« Und wirklich, binnen kürzester Frist saßen unsere Freunde mit unter den Gästen, und zwar an demselben Tisch, an dem sich ihre Bekanntschaft vor wenig Tagen erst eingeleitet hatte. Cécile, die sich inzwischen umgekleidet, trug halb vorsichtshalb, eitelkeitshalber, ein mit Pelz besetztes Jackett, das ihr vortrefflich stand, und mit dazu beitrug, sie zum Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit zu machen. Nichts davon entging ihr. Und ihre wohlige Stimmung wuchs bis zu dem Moment hin, wo sie nach eingenommenem Tee den nur noch von wenig Gästen besetzten Balkon am Arme Saint-Arnauds verließ.
Gerd Westphal mit einer weiteren Folge des Romans Cécile von Theodor Fontane. Aufnahme entstanden im Juni 1985 beim NDR in der Regie von Hanjo Kesting. Sie finden die Folgen auch online bei uns und in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Mit scharfen Attacken haben sich die Präsidentschaftskandidaten in den USA, Harris und Trump, ihr erstes TV-Duell geliefert. Dabei bezichtigten sich beide immer wieder der Lüge. Während die Demokratin Harris versuchte, eine in die Zukunft gerichtete Botschaft von einem wieder geeinten Land zu verbreiten, entwarf der Republikaner Trump das Bild vom Niedergang der USA. Aus Washington, Ralf Borchert.
Donald Trump, der noch aggressivere, oft regelrecht wütend, nannte Kamala Harris eine radikale Linke und Marxistin. Als Vizepräsidentin sei sie mitverantwortlich für die Inflation der vergangenen Jahre und Millionen illegaler Migranten. Harris betonte, sie sei viel um die Welt gereist, führende Politiker weltweit würden über Trump lachen. Inhaltlich warf sie Trump vor, Steuersenkungen nur für Reiche zu planen, Frauen auch in schwierigsten Situationen das Recht auf Abtreibung zu verweigern und